Klar, die Inflationsraten sind auch sehr deutlich angestiegen, weil man eben diese klassischen Zweitrundeneffekte beobachtet hat nach dem Energiepreisschock. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Zentralbanken sehr deutlich die Zinsen erhöhen mussten. Und im Markt war das dann so mehr oder weniger das Worst-Case-Szenario, weil sowohl Aktien als auch Anleihen gleichzeitig gefallen sind. Wenn der US-Dollar nicht mehr so wichtig als Reservewährung ist, wer kommt denn als alternative Währung damit ins Spiel? Klar, das Gold ist, würde ich sagen, ein sehr eindeutiger Gewinner. Aber die Fragestellung ist natürlich auch, wie schnell kann so eine Anpassung passieren?
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Moin Malte, grüß dich.
Moin Christoph, ich grüße zurück.
Malte, ich habe mich jetzt die Tage und auch mit unserem heutigen Gesprächspartner zugleich mit Multi-Asset beschäftigt als Anlageklasse.
Stark, das ist ja angesichts multipler Krisen, ob jetzt auf der Aktienseite, der geopolitischen Seite, aber auch was die Zentralbanken angeht, sicherlich eine recht sportliche Aufgabe.
Genau, das ist gerade komplexe Situation. Wir haben den Iran-Krieg, die Straße von Hormuz, die zu ist und wo kein Schiff mehr durchkommt. Der Kevin Warsh als neuer Fed-Chef, der ja eigentlich eher Stabilität bringen soll. Trump, der da aber die ganze Zeit eigentlich im Hintergrund immer noch irgendwie drückt, dass die Zinsen nach unten gehen. Wir haben die EZB auch unter Druck, Schulden in den USA. Also so viele Schocks gleichzeitig. Und meine heutige Gesprächspartnerin, die Tanja Siegrist, die muss das alles in ein einziges Portfolio gießen.
Das ist sicherlich eine Herausforderung, aber andererseits, wenn man sich mal ein bisschen Zeit nimmt und die letzten 10, 20 Jahre zurückdenkt, so richtig bequem war es ja nie in den letzten Jahrzehnten.
Nee, das stimmt. Wir hatten auch viele Krisen und Schocks, wobei sich immer sehr schnell das wieder ausgewetzt hat, eigentlich in den, zumindest in den letzten 5 Jahren. Seit Corona waren ja immer so diese V-förmigen Erholungen und meistens ging es sogar höher raus als das. Also man musste eigentlich nur ein paar Wochen aussitzen. Ich befürchte, diesmal wird es vielleicht ein bisschen anders sein. Wie sie darauf blickt, das hören die Zuschauer gleich. Was ist denn eine Schlagzeile bei dir dieses Jahr gewesen, wo du direkt zum Handy gegriffen hast und vielleicht auch am Wochenende und gleich mal tiefer durchgebuddelt hast? Gibt's das?
Nein, das gibt's nicht. Ich habe auch keinen Fernseher mehr zu Hause. Ich bin auch nicht so ein Schlagzeilen-Junkie mehr. Ich erinnere aber ein Gespräch, ich glaube, das hattest du jüngst geführt. Da sagte dein Gegenüber, machen Sie mal den Test, kaufen Sie mal eine Tageszeitung, lassen Sie sie 2 Wochen liegen und lesen Sie dann den Wirtschaftsteil.
Das war der Michael Ape von Hamburger Aktienclub.
Genau, wir hatten ihn gerade im Podcast.
Und ich glaube, da ist viel dran, ja.
Das ist eine geile Geschichte, einfach mal. Und ich glaube, wahrscheinlich ist ein Großteil dann hinfällig, schon gegessen oder hatte niemals die Brisanz bekommen, die man dem Thema unterstellt hat.
Das stimmt. Bevor wir gleich nochmal weiter quatschen, würde ich kurz mal die Interviewpartnerin heute vorstellen. Mein Gast ist Tanja Siegrist, sie ist Senior Portfolio Managerin im Multi-Asset-Team der DWS in Frankfurt. Sie hat als Traderin bei der Deutschen Bank angefangen, Zinsderivate bepreist, eigene Risiken gemanagt und sitzt inzwischen seit 10 Jahren bei der DWS auf der Multi-Asset-Seite, wo sie auch im Umfeld vom Konzept Kalte Morgen mitmischt und auch den Invest Credit Opportunities mitverantwortet. Also kurz gesagt, sie ist genau die morgens nie weiß, was der Tag bringt, aber deshalb genau auch hingeht. Und wenn jemand erklären kann, ob es in diesen Zeiten überhaupt noch sichere Häfen gibt, also diese Safe Havens, von denen man ja immer liest, dann sie. Darum dreht sich auch das Gespräch im Wesentlichen. Ist Gold, sind US-Staatsanleihen und so, sind das überhaupt noch sichere Anlageklassen?
Toll, da bin ich gespannt. Christoph, darf ich trotzdem noch ein Thema aufmachen, bevor wir reinhören?
Klar, gerne.
Wir duzen ja hier jeden in unserem Podcast. Wie findest du das?
Ich finde das gut. Ich finde, das macht gleich eine gewisse andere Gesprächsatmosphäre, als wenn man sich sieht. Man kommt auch schneller in den direkten Austausch. Ich glaube, den Robert Habeck hatten wir gesiezt und vielleicht auch ein, zwei andere, wo man das eine Eminenz ist, die man sich nicht getraut hat. Aber
hast du den Bundeswehrgeneral geduzt?
Den habe ich geduzt. Das war Chris. Ha. Aber wie stehst du denn dazu?
Ach, ich finde, es ist ja jetzt in den letzten Tagen immer mal vorgekommen. Wir hatten ja Martin Suter auf einer Konferenz getroffen. Der hat gesagt, ein Du muss man sich erst verdienen. Gestern die DWS-Kollegin, die hier war, die erzählte ja dann auch, sie duzt schon einen Großteil ihres Teams, aber es gibt da immer noch die graue Eminenz Klaus Kaldemorgen. Das ist der Herr Kaldemorgen.
Ja, das gibt es in vielen Firmen, habe ich gehört. Also, dass da immer Leute gibt, die ganz langwierig sind oder die das ganz konsequent machen, dass sie diese Duzkultur nicht mitgehen. Was ja bei der DWS ganz interessant ist oder auch bei der Deutschen Bank insgesamt, dass die ja eine Duzkultur eingeführt haben vor 1,5, 2 Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Also selbst Stefan Hobst und so leben das ja aktiv vor. Wir duzen ja auch alle intern.
Kennst du das Hamburger Sie?
Nein.
Man nennt jemanden beim Vornamen und sieht ihn. Das gibt's. Echt? Unter den Kaufleuten, ja.
Also Malte.
Kommen Sie mal bitte.
Kommen Sie mal bitte. Das ist ja auch wild.
Können wir auch mal eine Folge machen.
Finde ich sehr gut. Also gebt uns doch mal Feedback, wie ihr eigentlich das findet, dass wir die Gäste duzen oder wie sie das finden. Und falls euch das Gespräch durch die nächste Headline-Woche hilft, eine 5-Sterne-Bewertung kostet euch weniger Zeit, als Trumps letzten Post zu lesen. Und jetzt würde ich sagen, hören wir mal rein.
Gute Unterhaltung.
Tanja, Multi-Asset-Manager, die gelten ja so ein bisschen als die Generalisten oder den Portfolio-Managern. Also du musst von allem ein bisschen was verstehen. In Zeiten wie diesen, fühlt sich das gerade eher an wie ein Privileg für dich oder eher wie, na, ich sag mal, ein Stück weit eine Zumutung?
Also ich muss sagen, für mich ist Portfolio-Management auf der Multi-Asset-Seite eigentlich immer ein Privileg. Weil wir haben jederzeit die Möglichkeit, in allen Anlageklassen zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es gerade, welche Opportunitäten tun sich auf und dann eben flexibel das Portfolio in die Richtung zu steuern und anzupassen. Das heißt, für uns ist das eigentlich immer ein Freiheitsgrad, den wir nutzen können im Vergleich zu den klassischen Aktien- oder Anleihen-Portfolio-Managern, dass wir da flexibel zwischen den Anlageklassen wechseln können und natürlich auch schauen können, wie ist das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Anlageklassen im jeweiligen Marktumfeld.
Ich würde mit dir heute gerne über sichere Häfen reden. Das Wort sicherer Hafen oder die Redewendung, kannst du das eigentlich noch hören oder ist das inzwischen einer dieser Begriffe, den man in jedem Marktkommentar immer wieder liest, der da immer wieder auftaucht, aber der eigentlich immer weniger bedeutet?
Also für uns sind sichere Häfen, beziehungsweise ich würde es allgemeiner formulieren, die Diversifikation im Portfolio auf jeden Fall ein sehr wichtiger Bestandteil. Für uns bei den Kunden ist der Fokus darauf, nicht nur Rendite zu generieren, sondern eben auch die Risiken im Blick zu haben, also die risikoadjustierte Rendite für die Kunden zu optimieren. Und daher ist es für uns natürlich ganz, ganz wichtig zu schauen, wie spielen die einzelnen Anlageklassen miteinander zusammen. Gibt es vielleicht die Möglichkeit, Risiken, die wir beispielsweise auf der Aktienseite nehmen, dadurch zu reduzieren, dass wir eben in anderen Anlageklassen dann entsprechende Investments tätigen, die das Gesamtrisiko des Portfolios runterbringen. Und da kommen natürlich die sicheren Häfen ins Spiel. Das ist natürlich immer ein sehr schwieriges Thema, gerade im aktuellen Umfeld. Was funktioniert denn überhaupt noch als sicherer Hafen? Also klassisch nennt man da ja gerne mal das Gold, aber eben auch Staatsanleihen hoher Bonität, also US-Staatsanleihen, deutsche Staatsanleihen beispielsweise, aber eben auch Währungen wie der Dollar, der japanische Yen oder Schweizer Franken. Und das ist natürlich im Moment gerade ein sehr, sehr fragiles Zusammenspiel, was wir da sehen. In der Vergangenheit haben wir häufig gesehen, dass sich diese Anlageklassen in verschiedene Richtungen bewegt haben, unterschiedliche Treiber hatten, gerade zu Krisenzeiten. Im aktuellen Umfeld sieht es da tatsächlich leider ein bisschen anders aus.
Du bringst deine Expertise ja in mehreren Fonds bei der DWS ein. Jetzt mal mit auf Multi-Asset geblickt. Wenn dein Portfolio dort oder euer Portfolio ein Wetterbericht wäre, wie würde die Vorhersage für die nächsten 12 Monate lauten?
Also man muss sich, würde ich sagen, auch weiterhin auf Turbulenzen einstellen. Wir haben es eigentlich seit Amtsantritt von Donald Trump gesehen, dass da gerade auf geopolitischer Seite doch immer das ein oder andere Störelement dazugekommen ist. Wir haben gesehen einmal mit dem Handelskonflikt im April 2025, als der so richtig losgegangen ist, dass die Märkte da durchaus mal ein bisschen volatiler geworden sind. Aber beispielsweise jetzt auch zu Beginn des Jahres, Grönland ist vielleicht auch noch vielen in Erinnerung, als Trump das plötzlich haben wollte. Und dann eben jetzt auch gerade seit Ende Februar der Iran-Krieg, der die Märkte ja auch durchaus ein bisschen durcheinander gebracht hat. Und für den Moment sieht es für uns leider jetzt auch nicht so aus, als ob sich das deutlich beruhigen würde. Wir sehen ja weiterhin, dass der Konflikt nicht gelöst ist. Gerade die Straße von Hormuz, die ja sehr wichtig ist für den Ölhandel, ist weiterhin nicht geöffnet für den regulären Verkehr. Und da sehen wir natürlich auch weiterhin, dass da durchaus ein bisschen Unruhe im Markt da ist. Gleichzeitig haben wir dann auch noch andere Themen wie künstliche Intelligenz beispielsweise, wo ja auch sehr viele größere Börsengänge erwartet werden die nächste Zeit. Und zusätzlich dann eben auch noch wichtige Themen bezüglich Wirtschaftswachstum, Fiskalpolitik, Staatsdefizite, die eben durchaus auch im aktuellen Umfeld für etwas Unruhe sorgen könnten.
Also greifst du schon nach dem Regenschirm oder vertraust du noch auf Sonne?
Also grundsätzlich sind wir weiterhin konstruktiv für die Aktienmärkte. Also wir haben schon noch die Hoffnung auf Sonnenschein. Aber ich glaube, im Moment schadet es auch nicht, den Regenschirm mit dabei zu haben. Also wirklich auch im Portfolio auf die Risiken genau zu schauen und zu hinterfragen, macht es jetzt Sinn, weiterhin in den großen Trends investiert zu sein, in dem Maße. Man hat ja gesehen, auf der IT-Seite kann es durchaus auch mal ein bisschen volatiler werden. Also gerade die Halbleiterwerte haben ja durchaus auch ein bisschen mehr Volatilität gezeigt in den letzten Wochen. Und da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, genau darauf zu achten, ist da für uns die erwartete Rendite und das Verhältnis zum Risiko, was wir dafür im Portfolio haben, ist das für uns dann weiterhin attraktiv. Und da ist natürlich immer wichtig, dann auch zu sagen, hier nehmen wir vielleicht ein bisschen Risiko raus und schauen, ob es nicht irgendwo in anderen Anlageklassen besser allokiert wäre.
Fangen wir mal beim Auslöser an in diesem Jahr. Du hast ja auch gerade schon die Straße von Hormus angesprochen, durch die ja normalerweise rund ein Viertel des seewertigen Ölhandels läuft. Die ist ja auch ein bisschen zum Synonym für dieses Marktjahr geworden. Das ist ja auch für viele ein geopolitisches Drama. Für ein Multi-Asset-Portfolio sind da ja eigentlich vier Schocks auf einmal. Die Inflation steigt, das Wachstum sinkt, Liquidität wird kritisch, die Korrelation verändert sich. Welcher davon macht dir aktuell am meisten Kopfzerbrechen?
Also für uns ist tatsächlich die Fragestellung, wie sich das auf die langfristigen Inflationserwartungen auswirkt, zusammen mit den wirtschaftlichen Aussichten entsprechend die wichtigste Fragestellung, weil das natürlich eine sehr wichtige Kombination ist, wie man ja beispielsweise auch in 2022 während des Ukraine-Kriegs gesehen hat. Da waren auf einmal die langfristigen Inflationserwartungen sind deutlich angestiegen. Klar, die Inflationsraten sind auch sehr deutlich angestiegen, weil man eben diese klassischen Zweitrundeneffekte beobachtet hat nach dem Energiepreisschock. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Zentralbanken sehr deutlich die Zinsen erhöhen mussten. Und im Markt war das dann so mehr oder weniger das Worst-Case-Szenario, weil sowohl Aktien als auch Anleihen gleichzeitig gefallen sind. Das heißt, viele Investoren, die vor allem in den beiden Anlageklassen allokiert sind, was ja auch die beiden traditionellen Anlageklassen sind, haben natürlich dann entsprechend sehr deutlich gelitten im Portfolio.
Aber das könnte sich doch theoretisch wiederholen, oder?
Theoretisch ja, aber von der grundsätzlichen Ausgangslage sieht es diesmal ein bisschen anders aus. Also in 2022 sind wir ja aus der Corona-Phase direkt rausgekommen. Das war eine Phase, als die Zentralbanken sehr viel Geld in den Markt gebracht haben, also die Geldmenge sehr deutlich angestiegen ist. Gleichzeitig auch sehr viele Fiskalprogramme dafür gesorgt haben, dass zusätzlich die Wirtschaft unterstützt wird. Und die EZB und auch die Fed hatten eine sehr expansive Geldpolitik, also haben wirklich die Märkte deutlich unterstützt. Das sieht im Moment ja ein bisschen anders aus. Also auf der EZB-Seite sagt Lagarde, die ja die EZB-Präsidentin ist, ja regelmäßig, wir sind jetzt im neutralen Bereich und dementsprechend ist da auch im Moment nicht wahnsinnig viel Bedarf zu sagen, wir müssen jetzt direkt die Zinsen sehr, sehr deutlich erhöhen. Die Erwartungshaltung ist schon, dass die EZB was machen wird, einfach um die langfristigen Inflationserwartungen weiterhin auf dem aktuellen Niveau zu halten, also nicht deutlich über 2% laufen zu lassen, weil das eben das Mandat der EZB ist, die Preisstabilität zu wahren. Aber die Erwartungshaltung ist jetzt nicht, dass wir einen vergleichbaren Zinserhöhungszyklus sehen, wie wir es beispielsweise in 2022 gesehen haben. Und ein wichtiges Argument dafür sind eben diese Zweitrundeneffekte, die wir im aktuellen Umfeld zumindest bisher noch nicht sehen und auch erwarten würden, dass sie deutlich schwächer ausfallen, als es in 2022 der Fall war, als wir wirklich so eine Preis-Lohn-Spirale gesehen haben.
Es gibt ja die These, wir müssten uns jetzt an einer Art Stagflation-Light gewöhnen. Andere sagen, das ist jetzt nur so ein temporärer Ölpreisreflex, der ist nach der nächsten Feuerpause im Grunde auch wieder weg. Wo stehst du da oder ihr und vor allem, wie trennt ihr im Portfolio das temporäre Signal von einem echten Regimewechsel?
Also für uns ist natürlich immer sehr wichtig, was sind die langfristigen Erwartungen und welche Einflussfaktoren sehen wir da aktuell? Und wenn man sich jetzt mal einen Schritt zurücknimmt von den Märkten und einmal anschaut, was treibt denn aktuell gerade die Weltwirtschaft, dann sehen wir da verschiedene Elemente. Das eine ist natürlich das Thema KI, also Digitalisierung. Wir haben aber auch Demografie beispielsweise und wir haben natürlich auch die Inflation und Staatsverschuldung, die auch sehr wichtig sind von den Einflussfaktoren. Und für uns ist dann immer sehr wichtig zu verstehen, diese langfristigen Trends, die wir im Markt sehen, wie werden die denn beeinflusst von den entsprechenden aktuellen Geschehnissen? Sorgen die dafür, dass sie komplett anders ausgestaltet sind in Zukunft? Beispiel eben die Inflation, als dann der Ukraine-Krieg losging, war relativ klar, dass die Inflation zumindest auf absehbare Zeit etwas höher ausfallen würde. Im aktuellen Umfeld sehen wir schon, dass grundsätzlich das Inflationsniveau und auch das Zinsniveau etwas angestiegen ist. Da würden wir jetzt auch nicht erwarten, dass es direkt wieder auf 2020er-Niveau zurückkehrt. Und da ist es für uns dann eben wichtig zu hinterfragen, was bedeutet das dann entsprechend für die Anlageklassen? Was bedeutet das für die Bewertung von Aktien beispielsweise? Aber natürlich auch, was bedeutet das grundsätzlich für die Anleihenseite im Portfolio? Und da ist für uns sehr wichtig zu verstehen, haben wir jetzt wirklich nur einen kurzfristigen Anstieg beispielsweise auf der Inflationsseite? Also temporär geht die Inflation mal nach oben. Das ist natürlich auch die Meinung, was sehr viele Zentralbanker aktuell noch vertreten, dass es eben ein kurzfristiger Anstieg ist, kein dauerhafter Anstieg der Inflationsraten. Und dann geht die Inflation sukzessive wieder zurück. Wenn wir uns allerdings beispielsweise die USA anschauen, da sind wir jetzt ja schon auch seit geraumer Zeit über den 2%-Ziel der Fed, was die Inflation angeht. Also ich glaube, es ist nicht falsch davon auszugehen, dass die strukturell Inflationsraten jetzt etwas höher ausfallen im Moment.
Lass uns mal ein bisschen tiefer gehen beim Gold. Du hast es gerade schon angesprochen, das ist natürlich der sichere Hafen für viele. Da ist auch ein Datenpunkt, der mich in diesem Jahr sehr fasziniert hat. Laut EZB halten die Notenbanken jetzt inzwischen mehr Gold als US-Staatsanleihen. Gold bei rund 27% der Reserven, Treasuries bei 22%, was ja ein historisches Novum ist. Die EZB räumt ja selbst ein, dass der Sprung natürlich stark vom Goldpreis getrieben ist. Also zu den Preisen von 2023 würden die Treasuries noch vorne liegen. Wie viel würdest du sagen, ist davon wirklich eine strategische Umschichtung der Notenbanken? Und jetzt wie viel einfache Mathematik? Und ist das auch ein Stück weit ein Misstrauensvotum gegen den Dollar oder einfach ja, der Preiseffekt von einer Rallye, der die Statistik verzerrt?
Also was man grundsätzlich sagen kann, der Goldpreis ist gerade die letzten beiden Jahre sehr stark davon getrieben, dass die Zentralbanken gerade in vielen Schwellenländern deutlich mehr Gold in ihren Währungsreserven allokiert haben. Und das ist natürlich auch nicht ein ganz neues Phänomen. China hat bereits um die 2019er Jahre angefangen, schon sehr deutlich US-Staatsanleihen abzubauen, also US-Dollar aus ihren Währungsreserven zu reduzieren und das in Gold umzuschichten. Und die Bewegung hat dann tatsächlich nochmal deutlich an Fahrt aufgenommen nach dem Ukraine-Krieg, als die russischen Zentralbankguthaben einmal eingefroren worden sind. Und das natürlich bei vielen Schwellenländern dazu geführt hat, dass sie hinterfragt haben, wie viel Dollar wollen wir denn im Portfolio bei uns haben? Das kann ja potenziell sanktioniert werden, also nicht mehr zur Verfügung stehen. Und dementsprechend ist da durchaus einiges in Richtung Gold umgeschichtet worden. Was wir allerdings auch gesehen haben, gerade beim jüngsten Abverkauf im Gold, den wir seit Ausbruch des Iran-Krieges gesehen haben, dass die Zentralbanken das teilweise auch genutzt haben, dann wirklich um Dollar zur Verfügung zu stellen. Also nicht, ja, wie man das klassisch kennt, dann zu sagen, wir wechseln unsere lokale Währung in US-Dollar, um unser US-Dollar-Profil entsprechend dann die höheren Ölpreise bezahlen zu können, sondern hier werden dann tatsächlich die Assets einmal verkauft und dadurch werden dann direkt die Dollar generiert, was ja eigentlich auch Sinn und Zweck von so einer Reserve ist, also sicherzustellen, dass dann eben gerade in Krisenzeiten man eben auch dann die US-Dollar-Nachfrage weiterhin bedienen kann. Und was auch ein sehr wichtiger Punkt ist, du hast ja auch angesprochen, ist der US-Dollar noch vertrauenswürdig? Ist er wirklich noch die Reservewährung der Welt? Und zum aktuellen Zeitpunkt würde ich sagen, ja, das wird wahrscheinlich auch sich nicht sehr kurzfristig ändern können, einfach weil eben so viele Transaktionen weiterhin in US-Dollar passieren. Gerade im Zuge des Iran-Krieges ist ja auch der Petrodollar immer wieder gerne angesprochen worden. Dementsprechend wird da auch eine Veränderung gerade von den Handelstransaktionen in andere Währungen wird auf jeden Fall ein bisschen an Zeit brauchen. Man bemerkt schon die Tendenz, dass da ein kleiner Shift weg vom US-Dollar in Richtung Gold ist, gerade bei den Zentralbanken. Aber eben auch in der letzten Zeit haben viele institutionelle Investoren, aber eben auch Privatanleger, haben sich für das Gold begeistern können. Und das hat man eben auch zuletzt gesehen, als dann die Preisbewegung doch deutlich stärker geschwankt haben, also deutlich volatiler geworden sind.
Man muss ja aber auch sagen, die US-Schulden steigen immer mehr. Über die Fed-Unabhängigkeit kann man jetzt auch sagen, wird zumindest offen diskutiert. Trotzdem flüchten ja nach wie vor noch viele wieder in den Dollar. Ist der jetzt noch ein sicherer Hafen? Also du hast ja gerade schon so ein bisschen geteilt angesagt. Oder ist es ehrlich gesagt nur der größte Hafen, den es mangels Alternativen gibt?
Also im Moment ist es wahrscheinlich eher der Fall, dass es tatsächlich sehr viel Nachfrage nach Dollar einfach gibt, weil eben das Öl in Dollar primär gehandelt wird und dementsprechend bei einem Preisanstieg da auch automatisch mehr Nachfrage da ist. Wir haben allerdings durchaus gesehen, gerade in 2025, als der Handelskrieg oder der Handelskonflikt zwischen den USA und gefühlt eigentlich jedem anderen Land auf dieser Welt losgebrochen ist, dass der Dollar vielleicht nicht unbedingt immer das stabilisierende Element ist. Also man sieht doch durchaus hin und wieder, wenn die Krise oder die Ursache der Krise aus den USA kommen, dass es dann eben durchaus auch dazu führen kann, dass ein US-Dollar eben nicht gut als sicherer Hafen funktioniert. Ähnliches würden wir auch erwarten, wenn jetzt die US-Wirtschaft auf einmal deutlich schwächer agieren sollte als der Rest der Welt. Im Moment sieht es nicht danach aus. Also bisher hat man den Eindruck, dass die USA doch deutlich besser durch die Krise durchkommen als viele andere Regionen. Aber grundsätzlich ist das eben auch ein Element, was man durchaus im Hinterkopf behalten sollte, wenn die wirtschaftliche Entwicklung in den USA nicht so gut funktioniert, dann sollte eben auch der US-Dollar nicht so profitieren können in Krisenzeiten. Und zu guter Letzt ist natürlich auch die wichtige Fragestellung immer von der Währungsseite, wie sieht das Zinsdifferenzial aus? Also wenn ich jetzt beispielsweise Euro und US-Dollar vergleiche, wie sind die EZB-Zinsen, wie sind die Zinsen, die Fed setzt, Wie ist die Differenz dazwischen? Und vor allem eben auch die Fragestellung, wer erhöht jetzt im aktuellen Umfeld beispielsweise deutlich stärker die Zinsen, wenn es jetzt auf der Euro-Seite passieren sollte, kann das natürlich auch dazu führen, dass der US-Dollar eben nicht mehr so stark an Wert gewinnen kann, weil eben das Zinsdifferenzial den Euro dann etwas attraktiver macht.
Das haben wir ja im vergangenen Jahr gesehen, als Donald Trump mit seiner riesigen Zolltafel da in den Rosengarten gerückt ist, dass dann der Euro auch danach im Verhältnis natürlich zugelegt hat. Also dass der ja selber in so einer Risk-Off-Phase ja gewissermaßen zu so einer Art Fluchtwährung wurde. Gewinnt da Europa gerade unfreiwillig an Sicherheitsreputation?
Das war von vielen Marktteilnehmern zumindest in gewissem Grad die Erwartungshaltung. Wenn der US-Dollar nicht mehr so wichtig als Reservewährung ist, wer kommt denn als alternative Währung damit ins Spiel? Klar, das Gold ist, würde ich sagen, ein sehr eindeutiger Gewinner. Aber die Fragestellung ist natürlich auch, wie schnell kann so eine Anpassung passieren? Und wie wahrscheinlich ist es, dass jetzt tatsächlich alle Währungsreserven, die in US-Dollar sind, in Euro gedreht werden? Aus unserer Sicht jetzt nicht so wahnsinnig wahrscheinlich, aber es kann natürlich sein, dass das eben Bestandteil von einem breiteren Basket dann wird, wo dann eben mehrere Währungen dann zusätzlich noch eben in die Reserven mit reingezogen werden. Davon könnte der Euro grundsätzlich profitieren. Das ist aus meiner Sicht aber eher ein langfristiges Thema. Wenn man sich das jetzt kurz- und mittelfristig anschaut, dürften eigentlich die Wirtschaftswachstumszahlen, also die Differenz vom Wirtschaftswachstum USA versus Europa, relevanter sein. Und ich hatte es schon angedeutet, im Moment sieht es tatsächlich so aus, als ob die USA da ein bisschen besser durch die Krise kommen. Und auf der anderen Seite eben auch, wie schon gesagt, die Zinsdifferenz zwischen der Fed und der EZB. Da sieht es im Moment tatsächlich ein bisschen umgekehrt aus. Das heißt, die EZB wird wahrscheinlich die Zinsen demnächst erhöhen. Und das könnte natürlich dann entsprechend dazu führen, dass das Zinsdifferenzial wieder ein Teil von dem negativen Effekt auf den Euro, was das Wirtschaftswachstum hat, abpuffern kann.
Nochmal kurz zwei Fragen zu Gold. Das ist ja eigentlich ein sehr seltsamer, sicherer Hafen, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ich meine, es hat keine laufende Rendite, es hat Lagerkosten, ist ja selbst erheblich volatil. Du hast ja auch schon gesagt, das ging raketenhaft nach oben, jetzt hat sich wieder ein bisschen abgedämpft. Trotzdem wollen das alle weltweit. Wogegen versichert denn Gold heutzutage eigentlich konkret?
Wenn man sich das theoretisch anschaut, ist Gold zumindest historisch betrachtet ja ein Stabilisator, was den Kauf oder die Kaufkraft angeht. Grundsätzlich ist es eben eine alternative Währung, die jetzt aber nicht so stark gesteuert werden kann durch eine Zentralbank, wie es jetzt beispielsweise beim Euro oder beim Dollar der Fall ist, sondern es ist eben wirklich die Möglichkeit, seine Kaufkraft relativ stabil zu halten, in theoretischer Form über längere Zeit. Man hat das natürlich in der Vergangenheit viel stärker gehabt, als es eben dann noch das Bretton Woods-System gab. Das hat sich jetzt natürlich alles
schon ein bisschen her.
Ja, das ist schon ein paar Jahrzehnte her, aber tatsächlich ist es schon auch immer noch weiterhin ein gewisser Gedanke im Hintergrund. Also es wird jetzt kaum eine Währung, wird noch mit Gold hinterlegt, auch nicht anteilig. Das hat sich schon verändert, aber grundsätzlich ist eben die Idee, dass Gold eine gewisse Stabilität haben sollte, was eben die Kaufkraft angeht. Und da ist dann natürlich die wichtige Frage, wie verhält sich der Goldpreis im Vergleich zu anderen Anlageklassen? Und da haben wir es schon auch gesehen, über lange Zeit hinweg, wenn man es beispielsweise mit Immobilien vergleicht, war da ein relativer Gleichlauf zu sehen. Also dafür hat es tatsächlich ganz gut funktioniert. Aber man sieht eben auch dann, die letzten beiden Jahre hat sich das doch deutlich entkoppelt. Also auch von den Werttreibern, die man so traditionell beim Goldpreis sieht, also Realzinsen, also wie viel wird mein Geld tatsächlich verzinst, wenn ich die Inflation einmal abziehe. Das ist ein sehr wichtiger Treiber und steigende Realzinsen bedeuten in der Regel, dass es für den Goldpreis negativ ist, weil dann natürlich die Fragestellung der Opportunitätskosten ist, weil Gold in Theorie ja kompensiert für den Inflationsteil und die Realverzinsung eben dann das ist, was ich als Differenz habe, wenn ich beispielsweise alternativ in Anleihen anlege. Und dementsprechend ist natürlich der Kostenteil etwas höher in Gold zu investieren, wenn die Realzinsen sehr hoch sind im Vergleich dazu, wenn sie eben sehr niedrig sind. Und da ist für uns natürlich eine wichtige Fragestellung, ist da jetzt inzwischen eine Entkopplung festzustellen? In 2023/24 war das auf jeden Fall zu sehen, dass da keinerlei Korrelation mehr darzustellen war oder dass sich doch sehr stark entkoppelt hat. Im aktuellen Umfeld sieht man tatsächlich wieder die Realzinsen steigen, der Goldpreis fällt. Aber da ist natürlich auch immer die Fragestellung, ist das jetzt zufällig? Also was ist Korrelation und was ist tatsächlich Kausalität in dem Umfeld?
Was heißt das für euch im Alltagsgeschäft? Also reden wir da über eine statische, strategische Goldquote, was weiß ich, irgendwo zwischen 5-10%? Oder managt ihr Gold inzwischen sehr taktisch, fast wie eine eigene Anlageklasse mit einem eigenen Momentum?
Also für uns ist Gold tatsächlich schon immer ein separater Portfoliobestandteil gewesen, weil er jetzt natürlich auch nicht ganz so stark abhängig ist von anderen Anlageklassen. Also die Idee, in Gold zu investieren, ist ja tatsächlich, weil die Werttreiber verschieden sind und weil man eben da auch eine relativ niedrige Korrelation, also einen relativ niedrigen Gleichlauf erwarten würde. Das ist für uns immer ein sehr wichtiges Argument gewesen, um Gold zu investieren. Und wir haben da auch schon seit längerer Zeit in den Portfolios eine strategische Position. Wir haben die jetzt tatsächlich auch etwas reduziert im Verlauf des Jahres, einfach weil die Schwankungen halt deutlich zugenommen haben. Also wenn man sich überlegt, dass Gold soll für uns ein Gegengewicht sein gegen Aktien beispielsweise, die ja durchaus auch sehr volatile sein können. Und das ist natürlich die Fragestellung, wenn jetzt dann mein Sicherungsbaustein auf einmal auch deutlich stärker schwankt, macht es da nicht Sinn, ein bisschen das zurückzuführen, insbesondere wenn wir halt gerade in einem Umfeld sind, in dem jetzt die Safe Haven oder die sicheren Häfen nicht mehr ganz so sauber funktionieren, wie man sich das eben früher vorgestellt hätte.
Klar, wenn der Stoßdämpfer dann das Rütteln verstärkt, dann gibt es keinen Sinn mehr. Du hast ja vorhin schon über Staatsanleihen oder sichere Staatsanleihen, US-Staatsanleihen gesprochen. Da sind ja auch die Renditen zurück. Also 10-jährige US-Papiere liegen jetzt bei über 4,5% so ungefähr. Auf dem Papier ist das dann ja auch wieder durchaus attraktiv. Aber die US-Defizite, muss man ja auch sagen, die sprengen ja die 1,5-Billionen-Marke. Sind Staatsanleihen heute noch wirklich ein risikofreier Zins? Jetzt mal in Anführungsstrichen oder ein bisschen böse gefragt, ist das der am besten handelbare politische Schuldschein?
Also für uns ist das natürlich auch ein sehr wichtiges Thema. Viele Investoren sagen ja auch immer Aktien, Anleihen, dann bin ich eigentlich auf der sicheren Seite. Und für uns schauen wir da natürlich sehr genau drauf, wie ist denn die aktuelle Verzinsung, wie ist dann das Rendite-Risikoprofil im Vergleich zu den anderen Anlageklassen, die wir haben. Und da muss man sagen, wenn man jetzt einfach nur stumpf auf die Rendite schaut und das im historischen Kontext nimmt, du hast ja schon angesprochen, 10-jährige US-Staatsanleihen bei 4,5%, ein bisschen drüber. Bei den deutschen Staatsanleihen sind wir im 10-Jahres-Bereich jetzt auch über 3%. Das sind Niveaus, die haben wir zuletzt in 2011 gesehen. Also eigentlich, wenn man da so einfach nur den Chart anschaut, will man sagen, da muss man auf jeden Fall entsprechend was allokieren. Auf der anderen Seite haben wir ja auch schon angesprochen, das Thema Inflation und Staatsverschuldungen sind wichtige Themen und das sind natürlich strukturelle Treiber, die dafür sorgen könnten, dass die Zinsen gerade die längeren Laufzeiten eben über längere Zeit auch etwas erhöht bleiben könnten. Und für jemanden, der jetzt eben sich überlegt, in Anleihen zu investieren, ist natürlich die Fragestellung, wie riskant ist es dann, wie wahrscheinlich ist es dann, dass die Zinsen von hier aus nochmal deutlich steigen können. Und wenn man da ein bisschen weiter zurückschaut in die Vergangenheit, beispielsweise in die 70er Jahre, da sehen wir, da ist auf jeden Fall noch ordentlich Spielraum. Also auf US-Seite hatten wir da Zinssätze, die in den 10%-Bereich waren. Auch auf deutscher Seite waren wir da nicht weit entfernt davon. Dementsprechend ist es natürlich schon eine wichtige Fragestellung, ob das jetzt ein gutes Einstiegsniveau ist. Wenn man sich dann allerdings im Fall von Deutschland beispielsweise anschaut, wie sieht denn die Staatsverschuldung aus? Da sind wir aktuell bei so ungefähr 64%, also Staatsschulden im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt. Und das Fiskaldefizit, also wie viel Schulden jedes Jahr eben dann prozentual gemacht werden, da sind wir mit 3,5% circa jetzt auch noch einigermaßen moderat unterwegs. Gerade im Vergleich zu anderen Ländern auf US-Seite wird davon ausgegangen, dass wir wahrscheinlich wieder bei 6% oder sogar noch mehr sind. Und die Staatsverschuldung ist da bei 120%. Also da würde ich sagen, im Moment müssen wir uns in Deutschland da noch keine Sorgen machen. Aber was man natürlich schon auch sieht, ist bei den langfristigen Zinsen, so ganz unabhängig bewegen die sich auch nicht. Also wenn jetzt beispielsweise in Japan gab es zu Jahresbeginn ein paar Mal größere Sorgen bezüglich der Staatsverschuldung, aber eben auch im Vereinigten Königreich. Frankreich ist natürlich auch immer ein sehr beliebtes Thema. Also gerade wenn dann das neue Budget einmal beschlossen werden muss, da sind natürlich schon auch gewisse Risiken, die auch dazu führen könnten, dass eben die langfristigen Zinsen generell etwas höher bleiben. Wir würden allerdings jetzt nicht davon ausgehen, dass es realistisch ist oder sehr wahrscheinlich ist, dass wir nochmal auf die Zinsniveaus von den 1970ern in naher Zeit gehen. Und wenn man sich eben im Portfolio-Kontext anschaut, ist natürlich die Fragestellung, für welches Risikoszenario möchte man denn sich absichern? Und da würde ich sagen, sind weiterhin langlaufende Staatsanleihen interessant, wenn man davon ausgeht, dass die Wirtschaft schwächer wird. Weil das natürlich dann auch kein Stagflationsszenario notwendigerweise bedeutet, sondern man wahrscheinlich eher in Richtung ein rezessives Szenario denken würde. Und da fallen halt in der Regel dann doch die Zinsen sehr deutlich, weil die Zentralbanken die Zinsen senken können, weil die Inflation eben auch deutlich zurückkommt. Und für das Szenario sind Staatsanleihen aus meiner Sicht weiterhin durchaus interessant im Portfolio, aber jetzt halt nicht mehr in jedem Szenario als Diversifikator hilfreich.
Tanja, danke für den Überblick über Staatsanleihen. Du kommst ja vom Credit. Wenn wir uns mal Unternehmensanleihen anschauen, da sieht ja die Gesamtrendite eigentlich auch erstmal attraktiv aus. Auch wenn die Spreads, die liegen ja teilweise nahe von historischen Tiefs. Bezahlt der Spread heute überhaupt noch für das Risiko oder kauft man eigentlich gerade Carry und nennt das Diversifikation?
Also bei Unternehmensanleihen muss man auf jeden Fall auch nochmal differenzieren. Es gibt ja die Unternehmensanleihen hoher Kreditqualität, also die Investment-Grade-Anleihen. Und es gibt eben die Hochzinsanleihen. Im Bereich Investment Grade haben wir auf jeden Fall auch sehr niedrige Spreads. Aber insgesamt ist die Gesamtrendite eben, wie du es schon gerade erwähnt hast, durchaus attraktiv. Also da sind wir im Bereich von nochmal so 50 bis sogar teilweise 100 Basispunkte über den deutschen Staatsanleihen, je nachdem, in welchem Bereich man sich da gerade umschaut. Und da sehen wir durchaus noch die Möglichkeit, auch einfach unter Renditepunkten, also wie viel laufende Verzinsung bekommt man dann im Portfolio, das durchaus noch als attraktiv zu sehen. Bei den Hochzinsanleihen sind wir tatsächlich ein bisschen kritischer eingestellt, weil eben die Kreditausfallprämie, also die Risikoprämie, die man dafür nimmt, dass man durchaus auch Unternehmen in einer relativ hohen Verschuldung dann ins Portfolio kauft als Fremdkapitalgeber. Da sehen wir durchaus ein bisschen mehr Risiko. Es wird ja auch weiterhin davon gesprochen, auf Private Credit Seite gibt es einige Probleme, die allerdings aus unserer Sicht jetzt nicht unbedingt dazu führen, dass wir eine Wiederholung der Finanzkrise sehen würden 2008, aber die durchaus eben auch gerade im Hochzinsanleihenbereich für ein bisschen mehr Volatilität sorgen könnten. Einfach deswegen, weil sehr viele Private Credit Unternehmen als Bereich ist der sehr konzentriert in Richtung Softwareunternehmen, aber eben auch sehr viel Datencenter-Ausbau. Das heißt, hier haben wir eine hohe Konzentration im IT-Bereich oder IT-nahen Segment. Und viele Unternehmen sind tatsächlich auch über die letzten Jahre von den Public Markets in Richtung Private Markets gegangen. Und da könnte es natürlich jetzt auch passieren, dass die dann sagen, wenn auf Private-Credit-Seite die Nachfrage zurückgeht, viele Retail-Investoren haben ja schon angefangen, ihre Gelder abzuziehen. Die institutionellen Investoren zum Glück bisher noch nicht. Deswegen ist es auch noch einigermaßen stabil. Aber da könnte natürlich das Risiko bestehen, dass dann halt eben sehr viel mehr Angebot an Hochzinsanleihen auf den Markt kommt. Und da ist natürlich die Fragestellung, wie viel Liquidität ist da, wie viel Nachfrage ist dann von Investorenseite.
Klar, das ganze Stichwort der stillen Risiken, also das jetzt, ich sage jetzt mal, riskante Emittenten zunehmend im Private Credit ausweichen, wo es jetzt auch keine tägliche Preisstellung gibt. Ich glaube, da könnten wir nochmal einen eigenen Podcast zu machen. Ich würde mal noch eine Ebene höher wechseln. Wir hatten ja die alte 60-40-Welt lange, die Anlageklassen diversifiziert hat. Ich glaube, man muss mittlerweile ja in dem aktuellen Umfeld eher so bauen, dass man Risikotreiber diversifiziert, also dass man nicht in allen Szenarien vom selben Faktor abhängig ist. Kannst du mal einem konkreten Beispiel erklären, wie ihr das heute macht? Ich meine, ein Wachstumsschock verlangt ja ein ganz anderes Portfolio eigentlich, denke ich, was im Vergleich zu einem Inflations- oder einem Liquiditätsschock, oder baut ihr so eine Art Portfolio, was in allen Wetterlagen irgendwie halbwegs funktioniert, auch mit dem Risiko, dass man da nicht in jeder Phase perfekt glänzt?
Also bei uns ist die Betrachtung auf dem Portfolio immer ein holistisches. Das heißt, wir schauen jetzt nicht, wir haben 3-4 verschiedene Bausteine und setzen die dann einfach zusammen, sondern da ist schon auch die Fragestellung, okay, wenn ich da jetzt auf der Aktienseite entsprechend mehr in Wachstumstitel orientiert bin, macht es dann vielleicht Sinn, auf der Zinsseite mehr oder weniger Risiko zu nehmen, weil wir eben einfach für uns schauen, wie interagieren die einzelnen Portfolio-Bausteine. Klassisches Beispiel ist ja, viele nehmen für die Aktienseite den MSCI World. Per se auch erstmal nichts dagegen zu sagen als Basisinvestment. Aber wenn man sich anschaut, wie der MSCI World inzwischen als Index aufgebaut ist, der ist sehr tech-lastig, sehr IT-lastig. Also von der Allokation her ist da doch recht viel inzwischen, was in den großen Tech-Namen investiert ist, die Magnificent Seven, aber eben auch noch weitere Unternehmen, die eben von dem großen KI-Boom profitieren. Und auch auf der regionalen Seite haben wir da eine relativ starke Ausrichtung in Richtung USA. Das heißt, für mich als europäischen Investor bedeutet das eben auch, wenn ich in den MSCI World investiere, dann habe ich eben über 70% US-Dollar-Exposure. Und das sind natürlich auch wichtige Bausteine, die wir uns sehr genau anschauen, wenn wir jetzt im Portfolio allokieren, was kommt denn genau ins Portfolio rein, und dann eben auch nicht nur zu schauen, was ist das für ein Sektor, weil Sektoren sind inzwischen ja doch auch sehr inhomogen geworden. Wenn man sich beispielsweise Communication Services als Sektor, also Kommunikationsdienstleistungen anschaut, da sind natürlich die alten Telekommunikationsunternehmen mit dabei, aber eben auch einige andere Unternehmen, die dann eher in Richtung künstliche Intelligenz laufen. Und das ist für uns natürlich auch eine Fragestellung. Was treibt denn jetzt tatsächlich den Bereich besonders stark an? Und wie stelle ich das Portfolio so auf, dass es in verschiedenen Marktphasen gut funktionieren kann? Sicher nicht in jeder Marktphase dann optimal, aber trotzdem, dass wir eben sagen können, von Rendite-Risiko-Sicht, es ist durchaus einigermaßen ausgewogen. Und wenn wir zum Beispiel auf das Aktienportfolio bei uns dann schauen, da sagen wir jetzt auch nicht, wir gehen jetzt all in auf der Tech-Seite, auch wenn das jetzt die letzten Jahre das Richtige gewesen wäre, also die maximale Performance gehabt hätte, sondern da schauen wir eben auch, dass wir eben ausbalancierte sind. Das heißt, wir haben eben auch allokiert in etwas defensivere Titel, die dann Stabilität ins Portfolio bringen sollen, aber eben auch ein paar zyklischere Bereiche, die dann eben dafür sorgen, falls die Wirtschaft jetzt deutlich anziehen sollte, dass wir davon eben auch entsprechend profitieren können. Und das ist für uns dann eben auch ein wichtiger Bestandteil, nicht nur zu sagen, wir schauen Diversifikation, Aktien, Anleihen und dann vielleicht noch die sicheren Häfen dazu, sondern wir schauen auch wirklich innerhalb der Anlageklassen, wie können wir uns da entsprechend breiter aufstellen und welche Bedeutung hat das dann beispielsweise für die Allokation in anderen Bereichen. Also wenn wir zum Beispiel auf 2020 zurückschauen, da hatten wir ja relativ niedrige Zinsen. Das heißt für uns als Total Return Ansatz, also der wirklich auch eine positive Rendite erwirtschaften möchte, es ist dann sehr, sehr schwierig zu sagen, wir investieren in Anleihen, die eine Verzinsung von nahe Null haben. Deswegen haben wir in der Phase dann tatsächlich auch gesagt, wir investieren ein bisschen mehr auf der Aktienseite, haben ein paar mehr Dividendentitel im Portfolio, die ja auch anleihenähnliche Erträge natürlich mit größerem Risiko erwirtschaften und haben deutlich weniger auf der Anleihenseite allokiert.
Tanja, bevor wir gleich nochmal zwei, drei persönliche Fragen haben, über allen schwebt ja eigentlich die Notenbankpolitik. Du hast ja gerade gesagt, daran hängt natürlich auch das Inflationsthema, die Anleihen etc., was an anderen Assetklassen los ist. In den USA hat ja Kevin Warsh jetzt eine fast unmögliche Lage, muss man sagen. Die Inflation liegt über Ziel, der politische Druck ist ganz klar Richtung Zinssenkung. Dazu erleben wir ja auch dort einen Energieschock. In Europa ringt die EZB mit schwachem Wachstum und auch einer neuen Energieinflation gleichzeitig. Wie preist du als Multi-Asset-Managerin das Risiko eines geldpolitischen Fehlers ein, würde ich mal sagen? Gerade jetzt in Zeiten, wo ja die Forward-Guidance, ja, man vielleicht weniger trauen kann als früher, sagen wir es mal so.
Im Moment würde ich auf jeden Fall die Zentralbanker nicht um ihren Job beneiden, was ja doch ein relativ schwieriger ist, weil Inflations- und Wirtschaftsrisiken gegeneinander abgewogen werden müssen. Man muss sagen, die EZB hat da ein eindeutigeres Mandat. Also da ist ja wirklich das Mandat Preisstabilität. Und dementsprechend ist dann natürlich auch die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass da etwas schneller agiert wird. Und da ist ja auch immer referenziert worden auf 2022, dass man zwar jetzt nicht davon ausgeht, dass man in einer vergleichbaren Lage ist, aber dass einfach das Gedächtnis der Konsumenten weiterhin da ist und viele eben jetzt damit rechnen, dass es potenziell wieder zu einem deutlichen Anstieg der Inflation kommen könnte. Und daher ist auf EZB-Seite ist deutlich wahrscheinlicher, dass da jetzt nochmal ein paar Zinsschritte erfolgen sollten. Ich würde, wie gesagt, nicht erwarten, dass es ein kompletter Zinserhöhungszyklus, also sehr viele Zinsschritte sind, wie in 2022. Aber ein bisschen gegensteuern ist sehr wahrscheinlich, dass das die EZB machen wird, einfach um eben die langfristigen Inflationserwartungen doch einigermaßen zu begrenzen. Auf der FED-Seite haben wir tatsächlich ein duales Mandat. Also die FED soll nicht nur dafür sorgen, dass Preisstabilität vorherrscht, sondern die haben gleichzeitig eben noch die Aufgabe, dass sie zumindest auf langfristige Sicht die maximale Beschäftigung, die nachhaltig ist, entsprechend sicherstellen. Und dieses duale Mandat ist natürlich im aktuellen Umfeld etwas schwieriger zu handhaben. Wir haben zumindest zu Ende des letzten Jahres eine gewisse Abschwächung auf dem US-Arbeitsmarkt gesehen. Die letzten Datenpunkte, die wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, sahen tatsächlich wieder etwas stabiler aus, also ob sich der Arbeitsmarkt doch stabilisieren würde. Und die Arbeitslosenquote ist ja auch relativ konstant geblieben über die letzten Monate. Das heißt, für die Fed eigentlich, wenn man objektiv drauf schaut, ist im Moment das Thema Inflation eigentlich das Wichtiger, das deutlich stärker Beachtung haben sollte. Und da sind natürlich auch einige Governors von der FED-Seite haben das auch entsprechend schon so kommuniziert, dass das im Moment das größere Ziel sein sollte. Für den Kevin Warsh, der jetzt eben neu als FED-Präsident reinkommt und im Juni seine erste Sitzung hat, ist das natürlich dann auch ein gewisses Spannungsfeld. Weil Trump ja doch immer relativ deutlich gemacht hat, dass er eine sehr starke Erwartung von Zinssenkungen hat. Und ich würde vermuten, im aktuellen Umfeld und mit dem Federal Open Market Committee, also dem Komitee, das ja die Zinsen festsetzt auf Fed-Seite, das macht ja nicht nur ein Kevin Warsh im Alleingang, sondern das ist ja eine Komiteeentscheidung. Da wird es durchaus schwierig werden, das jetzt die nächste Zeit umzusetzen. Dementsprechend wird auch sehr spannend sein zu beobachten, ob das Komitee, das ja in der letzten Meeting doch etwas stärker in die hawkische Richtung, also eher in Richtung, wir müssen vielleicht dann doch was mit den Zinsen mal machen, gerückt ist, ob er das dann wieder schafft, ein bisschen einzubremsen und auf eine neutralere Sprache dann eben auch in der Pressekonferenz zu wechseln. Aber es wird sicher sehr interessant sein zu sehen, ob die Fed da tatsächlich ihre Unabhängigkeit sehr deutlich demonstrieren kann in dem aktuellen Spannungsfeld.
Tanja, vielen Dank für die Einblicke in die ganzen Asset-Klassen. Du siehst ja täglich, wie sich Anleger zwischen Gier und Angst ja auch aufreiben. Was würdest du sagen, ist die eine Sache, die du über Geld in den jetzt 10 Jahren bei der DWS, herzlichen Glückwunsch an der Stelle, gelernt hast, die du gerne auch deinem jüngeren Ich beim Berufseinstieg verraten hättest?
Also ich würde sagen, das Wichtigste ist immer langfristig zu denken, wenn man investiert. Für viele Investoren ist es, man schaut auf die Börse, man schaut darauf, was sich im Portfolio getan hat und wird dann sehr schnell nervös. Und da ist es gerade auch aus der Erfahrung der letzten Jahre war es doch in der Regel das Bessere zu sagen, ich nehme erstmal einen Schritt zurück und schaue genau drauf, was hat sich wirklich verändert, muss ich mein Portfolio anpassen oder macht es vielleicht nicht Sinn, erstmal abzuwarten und zu schauen, bis sich dann eben tatsächlich das Ganze am Markt einigermaßen austariert hat und dann eben auch eventuell die Möglichkeit zu nutzen, wenn es einen stärkeren Rücksetzer gibt, dann eben auch da nochmal zuzugreifen und entsprechend dann auch nochmal ein bisschen mehr Geld in den Markt zu investieren. Weil das sind in der Regel dann die Punkte, wo viele Privatinvestoren sehr besorgt werden und dann sagen, ach, ich gehe jetzt doch lieber raus aus dem Markt. Aber sehr viele langfristigen Studien haben eben gezeigt, Time in the Market, also die Zeit, die man eben investiert hat, ist eigentlich das, was am meisten dazu beiträgt, dass man eben eine langfristig attraktive Rendite erwirtschaften kann.
Also warst du früher ungeduldiger?
Ja.
Multi-Asset heißt ja auch, sich nie ganz festzulegen. Gibt es im Leben außerhalb der Märkte bei dir irgendetwas, bei dem du komplett undiversifiziert bist? Also eine Sache, ein Hobby, ein Laster, bei dem du zu 100% drauf setzt?
Also ich muss sagen, ich versuche tatsächlich relativ ausgewogen zu sein, egal ob es jetzt beim Sport ist oder bei der Ernährung, einfach weil ich festgestellt habe, für mich das tut mir tatsächlich besser. Also beim Sport habe ich lange Zeit sehr viel Krafttraining nur gemacht, aber ich habe jetzt die letzte Zeit auch sehr viel mehr Cardio, also hier regelmäßig laufen beispielsweise, und habe ich festgestellt, für mich das tut mir tatsächlich sehr gut.
Sehr vorbildlich. Tanja, die letzte Frage. Stell mal dein Leben als Asset Allocation dar. Wie viel Prozent Arbeit, wie viel Prozent Familie, Schlaf und wie viel ist herrlich vertrödelt, stünde da so im Tortendiagramm?
Da muss ich sagen, das hängt natürlich sehr stark von der Marktphase ab. Also gerade in Zeiten des Hannes-Konflikts oder wenn jetzt der Iran-Krieg gerade mit fast stündlich neuen Headlines ist, ist der Fokus leider auch im Privatleben dann doch hin und wieder mal auf die Märkte drauf. Also da erwischt man sich dann doch sehr regelmäßig, dass man auf sein Handy einmal schaut und liest, was hat Trump denn schon wieder auf seinem Social-Media-Kanal gepostet. Aber ansonsten versuche ich wirklich dann das Wochenende arbeitsfrei zu gestalten, das aber auch wirklich dann meistens produktiv zu nutzen, sei es eben Zeit mit Familie, Freunden oder dann eben einem Hobby nachzugehen.
Und in der idealen Welt, welche von den Positionen würdest du gern übergewichten?
Also mir macht mein Job wahnsinnig viel Spaß, aber wenn das ein bisschen ausgewogener zeitlich wäre, hätte ich natürlich auch kein Problem damit, aber es gehört einfach zum Job dazu und ich glaube auch, ich würde mich privat durchaus mit den Märkten beschäftigen, weil ich natürlich auch selber Investorin bin, Privatinvestorin, und das für mich eben ein sehr, sehr spannendes Feld ist. Trotzdem würde ich sagen, der Job bietet auf jeden Fall weiterhin ausreichend Zeit dann eben auch für Privates, für die Hobbys. Also ich würde da im Moment eigentlich an der Auslastung eigentlich nichts ändern wollen.
Macht ja auch Spaß, deswegen machen wir das ja alles. Vielen Dank, Tanja, für die ganzen Einblicke.
Sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch.